Viele Christen sehnen sich nach Ruhe, während sie gleichzeitig von Warnungen in der Bibel verunsichert sind, etwa den ernsten Worten im Hebräerbrief. Wie passt die Zusage ewiger Errettung zu Hinweisen auf Gericht, Zucht und möglichem Verlust? Und welche Rolle spielt dabei das konkrete Leben in der Gemeinde? Wenn wir den Hebräerbrief im Zusammenhang lesen, entdecken wir eine Linie. Gott hat in Christus alles vollbracht, aber wie wir nach unserer Bekehrung leben, arbeiten und mit seiner Gnade umgehen, entscheidet darüber, ob wir in seiner vollen Sabbatruhe zur rechten Zeit ankommen oder unnötige Zucht und Verlust erfahren. Die fünf Warnungen, errettet, aber verantwortliche Söhne. Die fünf Warnungen im Hebräerbrief stehen wie Wegweiser entlang eines bereits eröffneten Heilsweges. Der Brief setzt voraus, dass Gott in Christus ein vollkommenes Heil geschaffen hat und dass der Zugang zum Allerheiligsten durch sein Blut endgültig geöffnet ist. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Diese Vollendung ist eine Gnadentatsache, sie steht nicht zur Disposition. Gerade weil der Boden der ewigen Errettung so fest ist, kann der Schreiber des Hebräerbriefs ungewöhnlich ernst über Verantwortung, Prüfung und mögliche Verluste sprechen, ohne dass im Hintergrund ständig die Drohung des endgültigen Verlorengehens steht. Die Warnungen zielen nicht auf die Zerstörung des Fundaments, sondern auf die Frage, was auf diesem Fundament gebaut wird und wie dieses Bauwerk vor Gott dasteht. Nachdem wir errettet und wiedergeboren worden sind, müssen wir an der Gnade Gottes festhalten und alles genießen, was Gott in seiner Gnade für uns bereitet hat. Wenn wir das versäumen, also nicht an der Gnade Gottes festhalten und seine Reichtümer nicht genießen, werden wir Verlust erleiden und bestraft werden. Das Neue Testament gibt uns eine sehr klare und bestimmte Warnung. Zugleich ermutigt es uns, den Preis zu gewinnen. Um diesen Preis zu gewinnen, müssen wir einen Preis bezahlen. Vor uns liegt also entweder Strafe oder ein Preis. Ob wir den Preis empfangen oder die Strafe erleiden, hängt in keiner Weise von unserer Errettung ab, es hängt ganz davon ab, wie wir nach unserer Errettung leben und arbeiten. Damit öffnet sich der Blick für ein oft vernachlässigtes Thema des Neuen Testaments. Der Herr begegnet den Seinen nicht nur als Retter, sondern auch als belohnender und strafender Herr über seine Hausgenossen. Er kündigt an, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Der Hebräerbrief greift dies auf, wenn er davor warnt, ein so großes Heil zu vernachlässigen, die verheißene Sabbatruhe zu verfehlen oder als Acker nur Dornen und Disteln hervorzubringen, die dem Brand verfallen. Der Ton ist ernst, aber nicht verzweifelnd, wer sich der Gnade entzieht, kann Zucht, Verlust an Lohn und beschämende Zurücksetzung im kommenden Zeitalter erfahren, doch er bleibt ein Sohn, den der Vater erzieht. Die Warnungen laden ein, das Leben nicht am unteren Rand der Gnade zu führen, sondern in die Fülle hineinzuwachsen, die Gott seinen Kindern zugedacht hat. In diesem Licht wird Verantwortung nicht zur Bedrohung, sondern zur Würde. Gott nimmt unser Leben so ernst, dass er uns in seine Pläne einbindet und unser Tun in der kommenden Welt Bedeutung behalten lässt. Die erste dieser Warnungen betrifft das Verpassen der Sabbatruhe. Israel stand vor dem verheißenen Land, aber der Unglaube der Wüstengeneration machte sie in den Augen Gottes unbewährt. Wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Sie wurden aus der Knechtschaft Ägyptens gerettet, doch sie verfehlten die Ruhe im Land. Der Hebräerbrief legt darin ein Spiegelbild für Christen, die zwar aus der Macht der Sünde herausgeführt sind, aber in ihrem Lebensweg vor Gott unbeständig und misstrauisch bleiben. Das Ziel der Rettung, so zeigt der Brief, ist nicht nur ein geretteter Ausgang, sondern ein bewährtes Ankommen. Zwischen beidem liegt ein Weg, auf dem Glauben Streue, Gehorsam und Ausdauergewicht haben. Nicht weil Gott droht, das Geschenk zurückzunehmen, sondern weil er seine Kinder zur Reife führen will, um sie mit sich regieren zu lassen im kommenden Zeitalter. Wenn der Hebräerbrief schließlich von Gottes Zucht spricht, zeichnet er kein Bild eines launischen oder unberechenbaren Richters. Er zeigt einen Vater, der seine Söhne so liebt, dass er ihre Wege nicht laufen lässt, ohne sie zu reinigen und zu ordnen. Er züchtigt uns zu unserem Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Zucht bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Verwerfung, sondern ernsthafte Zuwendung. Gott nimmt unser Leben ernst genug, um es zu korrigieren. Wer so auf die Warnungen hört, entdeckt darin nicht nur Drohung, sondern eine Einladung, sich von Gottes Blick auf das eigene Leben treffen zu lassen. Die Aussicht ist nicht düster, sondern voller Hoffnung. Wer sich jetzt vom Herrn prüfen und formen lässt, wird nicht beschämt sein, wenn Christus kommt, sondern als Sohn dastehen, dessen Weg in den Augen des Vaters Bestand hatte. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wenn die Warnungen des Hebräerbriefs nicht an unserer ewigen Errettung rütteln, dann öffnen sie den Raum, unser Leben als Beschenkte neu zu verstehen. Es ist tröstlich und zugleich herausfordernd zu erkennen, nichts kann uns aus Gottes Hand reißen, aber unser Weg in dieser Hand ist nicht belanglos. Gott nimmt unsere Entscheidungen, unsere Treue, unsere Schritte im Verborgenen ernst. Anstatt in der Frage zu kreisen, ob wir noch gerettet sind, dürfen wir lernen zu fragen, wie sieht mein Herr heute mein Leben im Licht des kommenden Zeitalters? Der Gedanke an Lohn und Verlust ist dann kein pädagogischer Druck, sondern eine Einladung, dass unser Jetzt Gewicht bekommt. Wer so auf die väterliche Zucht und die ernsten Töne des Hebräerbriefs hört, darf darin den Ruf hören, tiefer zu vertrauen, williger zu gehorchen und mutiger zu lieben, in der Gewissheit, dass der begonnen hat, auch vollenden wird. Nicht zurückweichen, Gnade festhalten statt Geburtrecht verspielen. Wenn der Hebräerbrief davon spricht, mutwillig zu sündigen, geht es nicht in erster Linie um ein einzelnes moralisches Fehlverhalten, sondern um eine bewusste Abkehr von der empfangenen Gnade. Im Hintergrund steht die Versuchung der hebräischen Christen, aus Angst, Druck oder Trägheit den Weg des Glaubens zu verlassen und unter das alte, vertraute System zurückzukehren. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Die mutwillige Sünde besteht hier darin, das vollbrachte Opfer Christi faktisch für unzureichend zu erklären und sich erneut auf die Schatten der alttestamentlichen Opfer zu stützen. Wer so handelt, stellt Christus auf eine Stufe mit den Vorbildern, die er erfüllt hat, und behandelt sein Opfer, als sei es eine Option unter vielen. Das wird als ein unter die Füße treten des Sohnes Gottes beschrieben und als Beleidigung des Geistes der Gnade. Nicht weil Gott plötzlich weniger bereit wäre zu vergeben, sondern weil der Mensch sich von der einzigen Quelle der Vergebung wegwendet. Willentlich zu sündigen in Vers 26 bedeutet, das Zusammenkommen in Vers 25 zu verlassen. Wenn du willentlich sündigst, indem du die Gemeindestunden verlässt und zum Judentum zurückkehrst, um das Opfer für die Sünde darzubringen, musst du dir darüber im Klaren sein, dass kein Opfer für die Sünde mehr übrig ist, denn alle Vorbilder der Opfer sind jetzt erfüllt. Das ist die richtige Bedeutung von es bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Es bedeutet nicht, dass uns, wenn wir sündigen, nicht vergeben werden könnte oder unsere Sünden nicht vergeben werden könnten. Damit wird deutlich, was es heißt, von der Gnade abzufallen. Es ist ein innerer Kurswechsel, bei dem die Sicherheit, die einst allein in Christus gesucht wurde, wieder im sichtbaren, greifbaren, traditionellen gesucht wird. Hebräer 10 verknüpft das mutwillige Sündigen ausdrücklich mit dem Verlassen der Zusammenkünfte, als Ausdruck eines tiefen Rückzugs aus dem Bekenntnis zu Christus. Wer so den Weg der Gnade verlässt, verspielt nicht das Geschenk des ewigen Lebens, aber er richtet Schaden an seiner Stellung im kommenden Reich an. Der Herr selbst macht klar, dass er seine Diener nach ihrer Treue beurteilen wird. Gut, du guter und treuer Knecht, über weniges bist du treu gewesen, über vieles will ich dich setzen. Wer die empfangene Gnade gering achtet, stellt sich selbst an den Rand dieser kommenden Herrschaftswürde. In dieses Bild fügt sich die Gestalt Esaus, den der Hebräerbrief als warnendes Beispiel vor Augen stellt. Esau war der Erstgeborene und trug damit das Geburtsrecht, das in der biblischen Perspektive nicht nur ein doppeltes Erbteil, sondern auch priesterliche und königliche Vorrechte einschloss. Doch er verkaufte dieses Geburtsrecht um einer Speise willen. Über ihn heißt es, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein Gottloser sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Esau verlor nicht seine Sohnschaft, aber er verzichtete leichtfertig auf eine besondere Nähe, eine besondere Aufgabe, einen besonderen Segen. Im Licht des neuen Bundes bedeutet das, wer um eines kurzen, irdischen Vorteils willen den Weg der Gnade und die Treue zu Christus preisgibt, kann Anteil an Herrschaft und Belohnung im kommenden Reich einbüßen. Gott begegnet solchen Fehlwegen nicht mit eiskalter Distanz, sondern mit väterlicher Zucht. Der Hebräerbrief betont, dass seine Züchtigung aus Liebe geschieht und das Ziel hat, uns an seiner Heiligkeit teilhaben zu lassen. Der Weg zurück führt nicht über das krampfhafte Festhalten an einem verlorenen Vorteil, sondern über das erneute Vertrauen in den, der uns berufen hat. Wer an Esau denkt, mag erschrecken über die Tragweite kurzfristiger Entscheidungen, wer aber auf Christus blickt, entdeckt zugleich den, der sogar einen scheuen, schwankenden Glauben aufnimmt und erneuert. Die Warnung vor dem Verlust des Geburtsrechts trägt dann eine leise, aber deutliche Einladung, den Preis Christi höher zu achten als jeden Augenblicksvorteil, die Stimme des Geistes der Gnade nicht zu überhören und im Bewusstsein zu leben, dass unser Heute Spuren in der kommenden Herrschaftszeit hinterlässt. In dieser Spannung aus Ernst und Gnade bewahrt Gott seine Kinder davor, das Kostbarste, was sie besitzen, gegen etwas zu tauschen, das morgen schon verflogen ist. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges bist du treu gewesen, über vieles will ich dich setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Die Fülle der oben ausgeführten Gedanken bündelt sich in einer schlichten inneren Haltung, Christus und seine Gnade höher zu achten als jeden kurzfristigen Gewinn. Wer die ernsten Warnungen des Hebräerbriefs so hört, gerät nicht in lähmende Angst, sondern in eine wache, hoffnungsvolle Ernsthaftigkeit. Es wird wichtiger, was vor dem Angesicht Christi Bestand hat, als das, was heute entlastet oder beeindrucken könnte. In dieser Verschiebung des Gewichts liegt bereits eine erste Frucht der Gnade. Sie macht das Herz empfindsam für den Geist der Gnade, der nicht beleidigt, sondern gehört werden will, und sie macht dankbar für jede väterliche Zucht, die uns vor Esauartigen Tauschgeschäften bewahrt. Wer so lernt, die empfangene Gnade zu bewahren, wird entdecken, dass Gott selbst ihn bewahrt, bis zu dem Tag, an dem das Geburtsrecht in Christus sich als unendlich kostbar erweist. Die Gemeinde als heutige Sabbatruhe und Zuflucht. Die Sabbatruhe, von der Hebräerbrief spricht, ist nicht nur eine ferne Größe am Horizont des kommenden Zeitalters. Sie beginnt dort, wo Menschen in das eintreten, was Christus durch sein vollendetes Werk bereits geschaffen hat. Dieser aber hat, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Das Sitzen des Sohnes zur Rechten des Vaters ist das Bild vollendeter Ruhe nach vollbrachtem Werk. Diese Ruhe bleibt dem Volk Gottes noch vorbehalten, aber sie ist nicht völlig zukünftig, sie reicht in die Gegenwart hinein. Wo Christus als der vollendete Hohepriester und Herr ernst genommen wird, entsteht ein Raum, in dem das Getriebensein der religiösen Selbstrechtfertigung endet und das Vertrauen in seine genügende Gnade zur Atmosphäre wird. Wir müssen davor gewarnt werden, das Gemeindeleben zu verlassen. Wenn wir das Gemeindeleben verließen, würden wir in der Wüste umherirren. Fast alle von uns können bezeugen, dass wir, bevor wir in das Gemeindeleben kamen, in der Wüste umherirrten. Wir zogen unter vielen verschiedenen christlichen Gruppen umher und fanden keine Ruhe, bis wir nach Hause zur Gemeinde kamen. Hier, in der Gemeinde, sind wir zur Ruhe gekommen. Der Hebräerbrief verbindet diese Ruhe untrennbar mit dem Miteinander der Glaubenden. Die Sabbatruhe ist kein Privatbesitz der innerlichen Frömmigkeit, sondern eine gemeinschaftliche Wirklichkeit. Er spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, und dieses heute steht im Kontext des Hauses Gottes, dessen Haus wir sind, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Die Gemeinde ist der Ort, an dem das vollbrachte Werk Christi praktisch Raum gewinnt, im gemeinsamen Hören auf sein Wort, im Bekenntnis seines Namens, im Tragen der Schwachen, im Ermahnen und Ermutigen. Wo diese Bewegungen geschehen, wird etwas von der kommenden Sabbatruhe jetzt schon spürbar, nicht als Vollkommenheit, wohl aber als Vorgeschmack, als Ruhepunkt in einer getriebenen Welt. Ein Schlüsselbild des Hebräerbriefs für diese Wirklichkeit ist das Zusammenkommen der Gläubigen. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Die Versammlung ist nicht nur Pflichttermin, sondern der sichtbare Ausdruck eines geistlichen Zuhauses. Viele kennen das innere Umherirren zwischen verschiedenen spirituellen Angeboten, das Gefühl, nirgends wirklich anzukommen. Wo Gott eine konkrete Gemeinschaft schenkt, in der Christus im Mittelpunkt steht, wird dieses Umherirren beendet. Es ist, als würde ein innerer Pilgerweg an einer Wohnungstür enden, hinter der die Sabbatruhe Christi schon heute anklingt, im schlichten Miteinander, in der geteilten Anbetung, in der gegenseitigen Fürbitte. Diese Ruhe ist zugleich Zuflucht. Der Hebräerbrief beschreibt seine erste Leserschaft als Menschen, die unter Druck stehen, Verfolgung, gesellschaftliche Ächtung, die Versuchung, der Einfachheit halber in alte Religionsformen zurückzukehren. In diese Lage hinein zeichnet er Christus als Hohepriester, der mit unseren Schwachheiten Mitleid haben kann und lädt ein, zum Thron der Gnade zu kommen. Wo die Gemeinde in diesem Geist zusammenkommt, wird sie zu einem Ort, an dem Tränen nicht peinlich sind, Zweifel ausgesprochen werden dürfen, Sünde bekannt werden kann, ohne dass der Mensch verworfen wird. Gerade darin liegt ihre Kraft als Zuflucht, nicht in makelloser Fassade, sondern in einem Klima der Gnade, das Menschen auffängt und auf Christus hin ausrichtet. Dieser aber hat, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Es bleibt also noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes vorbehalten. Die Betrachtung der Gemeinde als heutige Sabbatruhe und Zuflucht führt zu einer schlichten, aber tiefen Konsequenz: Das oft unscheinbare, manchmal mühsame Gemeindeleben ist geistlich bedeutsamer, als es nach außen wirkt. Wer es neu so sieht, wird nicht mehr nur fragen, was es bringt, sondern erkennen, dass Gott gerade dort seine Ruhe teilen und seine Kinder für das kommende Reich formen will. Diese Sicht ermutigt, der eigenen Gemeinschaft treu zu bleiben, Enttäuschungen nicht absolut zu setzen und in den kleinen Zeichen der Gnade, einem Wort, einem Lied, einer Umarmung, einer Korrektur, Spuren der kommenden Sabbatruhe zu entdecken. In dieser Haltung wird die Gemeinde nicht idealisiert, aber sie wird geschätzt, als Ort, an dem Christus heute schon seine Ruhe ausbreitet. Wer sich dem nicht entzieht, sondern darin stehen bleibt, wird erfahren, dass Gottes Zusage trägt, es bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.